So muss ein Morgen beginnen. Ein bisschen beschwingt, ein bisschen lässige, entspannte Musik. Und das war das letzte Lied der Sendung Universal Spezial, die es nächsten Montag wieder zu hören gibt, dann wie gewohnt um 7 Uhr. Und hier geht es weiter, wie gewohnt, mit unserem Tagesmagazin unterdessen. Wir schreiben Montag, den 16. März. Ich blicke nach draußen, es ist grisselig, es ist grau, es ist ein drüber Start in die Woche, aber hier gibt es diesbezüglich gute Nachrichten. Denn ab morgen, spätestens ab morgen, wird es sonnig und da kann ich schon mal sagen, also die Tageshöchstwerte, die liegen dann bei 10 Grad und am Mittwoch bleibt es sonnig in Erfurt, dann sind es 12 Grad. Die nächsten zwei Stunden gibt es hier Vermischtes. Ich glaube, diese Rubrik gab es auch mal früher in Zeitungen. Verschiedene Dinge, natürlich aktuelle Musik von Neuerscheinungen, von Alben, wie das neue Album von Notwist, werden wir gleich mal reinhören. Es gibt aber auch Veranstaltungshinweise, welche Lesungen könnt ihr besuchen. Und ich erwarte eine Gesprächspartnerin, nämlich Andrea Betzig von der Fachstelle Strategische Medienbildung. Grund ist ein Jahrestreffen der Bildungsakteure und Akteurinnen, das in Weimar übermorgen stattfindet. Und da geht es eben um die Frage, wie kann ich Medienkompetenz, Medienbildung richtig vermitteln? Das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht, die nicht neu ist, aber da wird es schon ein bisschen konkreter, wie erreiche ich mitunter auch ältere Menschen, wie schaffe ich es auch anhand der Räumlichkeiten vielleicht schon Leute zu erreichen, dass ich wirklich niedrigschwellige Angebote mache, sprich zum Beispiel ein Kommunikationscafé oder so. Da werden wirklich konkret auch Ideen gesponnen und darüber gilt es zu reden. Espresso-Plausch gibt es auch wie gewohnt mit Sergei Lochthofen. Da blicken wir auf die Ereignisse der Woche zurück, die großen Ereignisse, aber auch die kleinen Ereignisse. In dem Fall geht es auch um zwei verstorbene Menschen. Jürgen Habermas, der Philosoph, ist verstorben und der ehemalige Erfurter Bischof Joachim Wahnke. Da werden wir auch nochmal über deren Persönlichkeiten reden. Außerdem möchte ich noch anmerken, dass Alexander und Rüdiger heute Namenstag haben. Das sind beides so Namen, die so lang sind, dass wenn man sie ausspricht, das immer so ein bisschen streng klingt. Rüdiger, komm bitte her. Also so, ja, würde ich mein Kind jedenfalls nicht nennen. Trotzdem Glückwunsch an alle, die heute Namenstag haben und Rüdiger heißen oder Alexander. Alexander kann man ja immer noch abkürzen mit Alex. Bei Rüdiger ist das schwieriger, vielleicht wird er Rudi abgekürzt oder so. Das klingt dann schon immer etwas charmanter und so ein bisschen freundlicher. Ich möchte noch kurz fürs Fußballprotokoll festhalten. Die Fans wissen es, aber ich möchte es einfach hier nochmal betonen, dass der FC Rot-Weiß Erfurt, die spielen ja in der vierten Liga, Regionalliga Nordost, am Wochenende den Chemnitzer FC besiegt haben mit 4:0. Damit nochmal hallo, herzlich willkommen und ich habe schon gesagt, es gibt erstmal Musik von Notwist, ganz, ganz neue Musik, X-Ray. We'll be right back. ganz neue, kuschelige Musik, ein bisschen ungewohnte Töne, gar nicht so sanft elektronisch. Ganz neue Musik von The Notwist, der Band aus Weilheim. X-Ray heißt dieses neue Album, was ganz frisch erschienen ist. Ein Montag danach, nach dem Wochenende. Und das Schöne ist, dass wir hier bei Radio Frei wissen, das Wochenende beginnt immer ähnlich mit einem Montag, also das Wochenende danach. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Ich rede mich im Kopf und Kragen. Deswegen brauche ich jemanden, der mich so ein bisschen einordnet und mir hilft, Dinge einzuordnen, nämlich Sergei Lochthofen. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie. Okay.
Wir wollen mal gleich anfangen mit den wichtigen Themen und wir merken ja so ein Thema, das steht natürlich immer ganz oben und das ist der Krieg im Iran. US-Präsident Donald Trump hat gesagt, das wird kein langer Krieg, aber das sieht jetzt aktuell nicht mehr so aus.
Nein, das sieht wirklich nicht so aus. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, ob da irgendein Plan im Weißen Haus oder bei Trump existiert, wie das weitergehen soll, aber offensichtlich nicht. Ich habe mal bei einer Gelegenheit irgendwie, glaube ich, in unserem Gespräch erwähnt, dass Trump ja ein mittelguter Golfspieler ist. Er behauptet für sich, er sei der beste aller Zeiten und der beste Präsidenten-Golfspieler. Aber es heißt wohl so, er schießt einfach mit viel Wucht erstmal den Ball in Richtung, wo irgendwo das Loch sein könnte und wo er dann landet. Und dann wird geschaut, wie man weiterspielt. Die meisten anderen versuchen schon, das Loch zu treffen, ja. Das ist bei Donald Trump scheinbar nicht der Fall. Also er hat erstmal das Ding weggehauen, hat den Iran überfallen, gibt's ja gar keine Frage, dass das völkerrechtswidrig war. Und jetzt versumpft er immer mehr, wie das bei solchen Kriegen ist, in die ganze Sache. Ähnlich wie Putin, dachte auch, in ein paar Tagen ist das erledigt, bei meiner Übermacht. Und jetzt stellen sie fest, das läuft nicht so und der Iran hat auch Möglichkeiten, gerade die Straße im Hormuz im Persischen Golf war vorher fast jedem Laien klar, dass da noch eine große Schwierigkeit besteht. Und jetzt ist die Auswirkung auf Inflation, auf die Benzinpreise nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika groß und er ist unter Druck und jetzt kommt er auf die Idee, jetzt möchten doch bitte die Deutschen, die Briten, die Japaner und die anderen doch ihm aus der Patsche helfen. Das wird eine schwere Situation. Also er wird darauf bestehen, damit er sozusagen die Schmach, die er dort erlebt, auf mehrere Schultern verteilen kann. Aber ich kann nur raten, sich da fernzuhalten, denn das ist ein Sumpf ähnlich wie in Afghanistan.
Und das wissen eigentlich die Amerikaner und versuchen, deswegen ist es auch mal wichtig, in der Öffentlichkeit davor sich aufzutreten. Aber wir können das nochmal so ein bisschen einordnen, auch wenn wir jede Woche ähnlich klingen. Aber die Themen bleiben ja die, Sie haben es ja schon angesprochen. Es geht auch darum, ums Öl, beziehungsweise wir können ja mal die Perspektive wechseln für die Verbraucher. Es ist immer die Frage auf den Blick zur Tankstelle, zumindest jetzt die Autofahrer und Autofahrer, die uns zuhören, merken das ja. Und die Frage ist, wer jetzt im Besitz von Öl ist, ans iranische Öl kommt man ja nicht so leicht, beziehungsweise es ist teurer. Da kann man nur sagen, wer jetzt Ölzugriff hat, Stichwort Russland, der ist eigentlich der Profiteur und es gibt dann auch schon zumindest vorübergehende Lockerung von Sanktionen gegenüber Russland. Also ist es dann doch so, dass Putin zumindest kurzfristig profitiert?
Nicht nur kurzfristig, auch mittelfristig in jeder Hinsicht. Schauen Sie allein die Zahl der Raketen, die die Amerikaner eingesetzt haben in der Kampagne, also in diesem Krieg im Übrigen, scheut Donald Trump das Wort Krieg sehr, ein bisschen ähnlich wie bei Putin. In Russland ist es ja so, wenn sie den Krieg nennen, gehen sie für 6 Jahre oder 5 Jahre ins Lager. Ganz einfach, ja, für alle die Putin-Freunde, die hier so sind, ist das höchstwahrscheinlich völlig ausgeblendete Realität. In Amerika wiederholt sich das, weil Trump, um einen regulären Krieg zu führen, die Genehmigung des Kongresses braucht. Und da hat er ja nichts, hat auch Angst davor, dass das letztlich jetzt sozusagen diese Dimension annimmt und er ins Parlament muss und im Parlament keine Mehrheit da ist, ihn zu unterstützen. Und insofern sucht er sich plötzlich neue Freunde und einer davon ist Putin. Da scheint der Weg immer wieder dahin zu führen und es gab ja bei uns auch viele große Strategen, die sagten, die Sanktionen gegenüber Russland wirken nicht. Also der Ministerpräsident in Sachsen ist da immer wieder aktiv gewesen. Die AfD, andere, die Linke zum Teil, also das sei doch alles unsinnig. Nein, die Russen leiden sehr unter diesen Sanktionen und die Aufweichung jetzt im Zusammenhang mit dem Öl, dass sie eventuell Öl, das auf den Tankern schon liegt und auf den Weltmeeren unterwegs ist, dass sie das einsetzen können und dass der Trump das bewilligt, zeigt, dass das in diese Richtung geht. Insofern eine Normalität im Umgang mit einem Verbrecher. Insofern sage ich mal, ja, dieser Iran-Krieg, man kann über die Gründe lange reden, aber er ist sehr unüberlegt angefangen worden.
Und was wir jetzt hören, so von iranischer Seite, es gibt ja nun jetzt einen Nachfolger, den Sohn von Khamenei, der wieder Khamenei heißt, der sich jetzt zumindest schon mal zu Wort gemeldet hat. Das klingt nicht so, als wenn der Iran irgendwie zumindest Stand jetzt einknicken würde.
Naja, der letzte Stand ist, ich habe mal gestern Abend nochmal die russischen Quellen mal durchgeschaut, der letzte Stand ist, der Mann ist schwer getroffen, offensichtlich schwer verletzt, das heißt nicht in der Lage, tatsächlich öffentlich aufzutreten. Ob er die Rede in irgendeiner Art und Weise wenigstens redigiert hat, wird bezweifelt. Das heißt, dass es einfach nur der Apparat einfach diese Rede verlesen ist und dass der Mann zur gesundheitlichen Behandlung inzwischen in Moskau ist, weil im Iran traut er natürlich keinem Arzt über den Weg. Der Zorn des Volkes ist überall spürbar. Das heißt also, die ganze Entwicklung auch an dieser Stelle ist völlig undurchsichtig, unklar. Und was uns noch mehr beunruhigen müsste, ich habe das ein bisschen auch als Propaganda immer gehandelt. Die Amerikaner sagen, dass die Iraner mehrere hundert Kilogramm angereichertes Uran haben, aus dem auch relativ schnell Bomben gemacht werden könnten. Ich habe immer gedacht, naja, in Irak haben wir es ja damals erlebt, da hieß es, der Hussein hätte chemische Waffen und so weiter, nichts davon ist gefunden worden. Also auch hier die extremste Darstellung, man muss da mit viel Skepsis rangehen. Aber es gibt so unterschwellig, gibt es auch Hinweise, auch in Amerika, aber auch in Russland, dass die Russen vorgeschlagen haben, dass sie dieses Uran übernehmen. Was ja ein Unsicherheitsfaktor ist, sie können jederzeit auch den Iranern das zurückgeben. Aber offensichtlich ist es wirklich da und offensichtlich ist der Grund, dass man handeln musste im Iran, auch viel stärker da gewesen, als wir es vielleicht von außen her glauben, auch angesichts des Verlaufs dieser ganzen Kriegsgeschichte.
Die Frage ist ja immer, wenn Sie so erzählen, weil, wie Sie sagen, das wird ja immer wieder genannt, der steht kurz davor, der Iran eine Atombombe bauen zu können, beziehungsweise dann auch soweit zu sein, Atommacht zu sein. Das wird ja immer wiederholt und das ist auch eine generelle Frage. Was wissen wir eigentlich und wer weiß das wirklich? Und deswegen, um da nochmal zu einem ganz interessanten letzten Punkt zum Thema Iran zu kommen, Medienberichterstattung, also wie zugänglich kann man da auch berichten und welche Möglichkeiten hat man da? Da gab es jüngst so eine, ja, inzwischen schon wieder fast vergessene Meldung, dass Donald Trump, US-Präsident, nochmal aufgefordert hat, dass die Medien bitte entsprechend berichten, beziehungsweise er hat indirekt auffordern lassen durch die Aufsichtsbehörde in den USA, FCC, die auch sehr Trump-nah ist, dass da im Grunde nochmal gesagt wurde, also bitte berichtet in unserem Sinne. Das ist doch schon eine Gefahr, wenn die Medien schon so an die Hand genommen werden sollen und gegängelt werden sollen.
Ja, das ist in Amerika inzwischen gang und gäbe. Das heißt auch, dass Journalisten, die aus der Reihe tanzen, beschimpft werden, zum Teil sehr unflätig, zum Teil ausgeschlossen werden von Briefings und von Pressekonferenzen. Das ist aber eine Entwicklung, die insgesamt in den autoritären Regionen, dazu gehört das Weiße Haus inzwischen, zunimmt. Noch einmal einen kleinen Hinweis für die Putin-Freunde hier bei uns, da gibt es ja nicht wenige, vor allem in Ostdeutschland. In diesen Tagen werden die letzten zwei Messenger in Russland abgeschaltet, sind jetzt schon nicht mehr erreichbar, weder in Moskau, in den Provinzen schon lange nicht mehr. Das ist WhatsApp, wird abgeschaltet und Telegram. Telegram ist zwar eine russische Erfindung, ziemlich interessanter Vorgang. Das war der Messenger, über den sich die Russen sehr stark verständigt haben. Der Sitz ist aber in Dubai, die Zentrale. Und die Leute, die diesen Messenger betreiben, weigern sich, den russischen Geheimdiensten den Zugang zu geben zu allen Informationen, sodass die Russen im Augenblick alle gezwungen werden, einen staatlichen Messenger auf ihr Handy zu laden. Das heißt, man kann gar keine normalen Vorgänge mit dem Handy oder mit im Internet mehr machen, ohne dass sozusagen der Staat dann hineingeht. Und es steht fest, dass man dann die Geheimdienste alle Zugriffe auf alle Adressen, auf alle E-Mail-Verbindungen, auf alle Kommunikation, die jemand auf dem Handy hat, dann haben. Das heißt, das ist der Sinn der Sache, also eine Gleichschaltung an dieser Stelle. Insofern sage ich mal viel Gruß an die AfD und linke Freunde von Putin hier. Das ist die Entwicklung, in die sozusagen das Ganze geht. Und in Amerika, der Versuch immer wieder auch Medien gleichzuschalten, immer wieder sie zu erpressen, auch nicht korrekt über den Iran-Krieg und die Verluste und die Unsinnigkeiten dieses Krieges zu berichten. Das passt alles in eine Richtung.
Und es wirkt immer so ein bisschen so, da gibt es ja auch immer wieder so ironisch, auch teilweise ernsthaft, so Anleitungen, wie baue ich eine Diktatur auf? Und ganz wichtig, ganz vorne steht dann immer Punkt 1, ich muss die öffentliche Meinung beherrschen, und da fällt dieses Thema dann eben auch mit rein. Wir reden jetzt über ein anderes Thema, was letzte Woche natürlich schon naheliegend besprochen wurde. Damals war es gerade ein Tag her, dass in Baden-Württemberg gewählt wurde. Ganz knapp haben sich die Grünen ja durchgesetzt. Cem Özdemir wird der erste Ministerpräsident mit Migrationshintergrund für die Grünen. Das bleibt sozusagen, dass die Konstante in Baden-Württemberg, er löst den anderen Grünen, Winfried Kretschmann, ab. Und danach wollen wir noch ein bisschen drüber reden, was man noch vielleicht rauslesen kann aus diesen Wahlen in Baden-Württemberg. Vielleicht mal so eine grundsätzliche Frage, wenn Sie sich das anschauen, das ist jetzt ein Vier-Parteien-Parlament, die Linke ist ja nicht reingekommen, die FDP auch nicht, also SPD ist drin, die AfD ist drin, die CDU ist drin und die Grünen sind drin. Inwieweit unterscheiden sich die Wahlen, die Wahlergebnisse, die Zusammensetzung von Wahlen im Osten? Sind das immer noch Unterschiede oder gibt es doch jetzt mehr Gemeinsamkeiten?
Eindeutig, eindeutig. Wir haben ja dieses Jahr noch ein Superwahljahr, das heißt, jetzt kommt Rheinland-Pfalz nächsten Sonntag dran und dann später ist ja dann Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und so weiter und Sachsen-Anhalt vor allem. Ich glaube, die Wähler, Baden-Württemberg ist ja auch im Kontext der Bundesrepublik ein spezieller Fall. Dort sind ja in den 80er Jahren trotz Wohlstand, trotz einer sehr guten Entwicklung dieser Region, die sehr reich ist, also die Schwaben und die Badener und haben sich ja einen guten Platz in der Bundesrepublik in der alten erarbeitet, sind ja dort die Republikaner entstanden. Und wenn wir die Entwicklung in der Corona-Zeit, in den Corona-Proteste nehmen, hat Baden-Württemberg und auch diese Region mit einer gewissen Aufmöpfigkeit auch da bei diesem Unsinn ziemlich mit gemischt. Aber es ist deutlich, dass zwei Drittel der Bevölkerung, nichts anderes ist ja passiert, Grüne und CDU haben zwei Drittel, wenn sie zusammen koalieren, ist anderer Auffassung. Das heißt, es gibt sehr viele vernünftige Menschen, die sagen, wie können wir es sichern, dass Baden-Württemberg künftig in Deutschland weiterhin Spitze bleibt. Das heißt, die Region, die reich ist und wo die anderen drauf schauen. Das heißt, sie haben keine Lust, mit irgendwelche Frustexperimente zu machen. Und genau das Gegenteil davon ist aus meiner Sicht auch, zeigen ja alle Umfragen in diese Richtung, Sachsen-Anhalt. Das ist das Schlusslicht in Deutschland. So fühlen die sich auch oft, wenn sie sich mit Menschen unterhalten irgendwo, die aus Sachsen-Anhalt sind. Die haben alle so ein bisschen Frust, wie das so gelaufen ist nach der Wende. Und die wollen auch mit großer Sicherheit jetzt sich wieder für etwas entscheiden, womit sie Schlusslicht auf jeden Fall bleiben. Ja, das heißt, diese Ankündigung, AfD könnte großen Sieg davon erringen, die anderen müssen sich dann alle zusammenschließen. Das heißt, die Entscheidung, ob Baden-Württemberg Spitze bleibt, haben die Wähler dort getroffen. Die haben gesagt, die Mischung zwischen Schwarz und Grün zeigt in die Zukunft. Wir werden eine gute Industriepolitik haben, dabei aber auch fürs Gewissen etwas tun, also ein bisschen Grün auch dabei sein. Cem Özdemir ist ein Realo, also der CDU nicht sozusagen abhold. Auf der anderen Seite werden in Sachsen-Anhalt die Leute genau das Gegenteil machen und dann feststellen, es geht nicht voran und dann wieder weiter Frust haben. Das heißt, sie benehmen sich wie ziemlich unreife Kinder.
Aber um da nochmal nachzuhaken, ich weiß nicht, ob wir jetzt die Wähler und Wählerinnen in Baden-Württemberg klüger machen, als sie sind. Sie haben vielleicht auch nur in dem Fall Cem Özdemir ja knapp gewählt, weil der so sympathisch rüberkommt. Und ob die Leute in Sachsen-Anhalt, die Wahlberechtigten, wirklich so, ich überspitze jetzt ein bisschen, dumm sind, das kann ja nicht sein, dass im Westen oder in Baden-Württemberg die klügeren Menschen leben.
Na, ich habe ja meine eigene Theorie. Als der liebe Herrgott übers Land gegangen ist, hat er natürlich die Dummen und die Klugen gleichmäßig verteilt in Ost und West. Nur wir haben das Problem, unsere Dummen sind besonders dumm. Das heißt also, man denkt nicht an die Zukunft, nicht an die Zukunft seiner Kinder, sondern an den Frust, den man im Augenblick hat, was ja auch verständlich ist. Mal, es ist ja vieles an Umbrüchen über die Menschen gekommen in den letzten 30 Jahren. Es sind viele Träume zerplatzt, es ist vieles nicht so gelaufen. Aber jetzt sozusagen eine Wahl zu treffen, die am Ende das Land noch weiter nach hinten schiebt, ist natürlich sehr unklug. Das ist keine Lösung, die die Baden-Württemberger vorgezogen haben. Die haben zu zwei Dritteln, das ist doch schon ziemlich da, niemand hätte erwartet, dass die Grünen angesichts sozusagen dem Zerfall mit der Ampelregierung das sozusagen so gut wegstecken da unten, dass die dann sogar noch einen halben Punkt vor der CDU sind. Das war ja dann doch eine Überraschung. Das heißt auch, Cem Özdemir, ich weiß nicht, ich kenne ihn natürlich seit längerer Zeit, also so ein Kracher ist er ja auch nicht. Aber die Leute haben sich sehr pragmatisch entschieden, sagen, wo liegt die Zukunft, wie werden wir das vernünftig machen? Und da hat zwei Drittel der Bevölkerung haben vernünftig entschieden. Diese zwei Drittel sehe ich in Sachsen-Anhalt oder in anderen Ostregionen nicht.
Wir schauen mal in der zweiten Jahreshälfte, wie es dann ausschaut, wenn die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt vorliegen. Wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Thema. Im Grunde könnte man es überschreiben mit Don't Believe the Hype. Glaubt nicht an den Hype. Es gibt ja immer wieder mal Parteien, die sind kurzzeitig in aller Munde. Ich erinnere an die Piraten, hat man gedacht, das könnte länger andauern. Ich erinnere an das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Vor zwei Jahren hatten die einen Lauf, das muss man so sagen. Das war ja auch die Zeit der Thüringer Landtagswahl und. Und jetzt zerbröselt es so nach und nach. Also es gibt eine Meldung jetzt aus Brandenburg, da hat man sich gerade auf den Koalitionsvertrag geeinigt. SPD geht nun mit CDU da zusammen. Vorher war die SPD dort mit dem BSW in Verantwortung. Das Bündnis ist aber krachen gegangen. Und jetzt kommt eine Meldung aus Thüringen, dass der BSW-Fraktionschef Frank Augsten sich zurückzieht. Das klingt so ein bisschen, als wenn auch diese Partei so ganz langsam zerbröselt. Oder ist das nur so ein ganz oberflächlicher Eindruck?
Na, ich würde soweit nicht gehen bis jetzt. Also die haben angesichts des Drucks, den sie haben, also man muss ja sehen, so eine Partei, wenn sie neu entsteht, da kommen ja sehr, sehr unterschiedliche Menschen dahin und auch an die Spitze zum Teil werden sie hochgespült. Wir haben ja ähnliche Debatten ja in der ersten Phase der AfD gehabt, die hat sich dann festgesetzt. Ob das dem Bündnis gelingt, das ist nicht ganz klar, weil die Entwicklung in Berlin, aber auch sagen wir in Brandenburg eine sehr negative ist. Das heißt, diese Zerwürfnisse dort, dieses ständige Reingrätschen von Sarah Wagenknecht, die sehr an Stunk interessiert ist, aber nicht an vernünftiger Politik. Das ist in Thüringen etwas anders gelaufen. Wir hatten dort eine ziemlich pragmatische Spitze, also Wolf Schütz, Augsten, das hat gut funktioniert. Insofern muss man natürlich mit Sorge schauen für die ganze Regierung, für die ganze Stabilität der politischen Landschaft in Thüringen, was jetzt passiert. Aber es ist im Augenblick relativ sozusagen betulich, das Ganze. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass nicht jetzt sofort lange Messer rausgeholt werden und untereinander die Kämpfe beginnen. Und ich hoffe zumindest, dass die Leute von der BSW, sich einig sind, dass das in Thüringen gar nicht so schlecht läuft und dass die Experimente bitte nicht zu groß sein sollten, wenn man dann einen neuen Spitzenfunktionär wählt in der Fraktion, weil die Geschlossenheit der Fraktion ist für das politische Handeln ja entscheidend. Also insofern sage ich mal, die Chancen stehen nicht schlecht, dass man weiterhin vernünftig politisch arbeiten kann, aber das Potenzial solcher neuen politischen Bewegungen und der Hintergrund mit Sarah Wagenknecht, ja, müssen uns natürlich ein bisschen sorgvoll in die Zukunft blicken. Wäre nicht gut für die Gesamtregierung in Thüringen, glaube ich.
Wir schauen mal, es klingt auch ein bisschen so, als ob vielleicht das Thüringer Modell auch dank eben Katja Wolf doch ein bisschen anders ist als zum Beispiel das Modell in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, wo es da nicht, also vielleicht muss, dann gibt es verschiedene BSWs gerade und wir sind dann in zwei Jahren zum Beispiel schlauer, aber wir können auch hier nicht in die Zukunft schauen. Herr Lochthofen, wir reden selten über Verstorbene, aber wir sind jetzt beide im Alter, wo wir merken, dass so Menschen, mit denen wir zum Teil aufgewachsen sind, über die wir berichtet haben, die wir zumindest mal gehört haben, dass die jetzt versterben in sehr hohem Alter. Im Alter von 96 Jahren ist der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas verstorben. Und dann muss man vielleicht für die Jüngeren einordnen, wobei ich eben gerade unsere Studierenden gesprochen habe, die kennen auch noch Jürgen Habermas, was bei ihm so entscheidend war. Im Grunde in den 60er Jahren gab es eben eine Theorie des kommunikativen Handelns. Er hat sich im Grunde Gedanken gemacht, wie Öffentlichkeit funktioniert. Das bin ich wirklich sehr. Also ich glaube, ich würde eine 5 kriegen im Studium. Aber wir müssen ja vielleicht erstmal einordnen.
Wir würden uns doch vorbereiten beim Studium. Also wir würden schon nochmal was
Wir würden schon noch ein bisschen mehr Tiefe würden wir der Ganze schon geben. Aber wenn Sie jetzt jemand erklären müssten, warum ist Jürgen Habermas zu bedeuten, was würden Sie antworten?
Ja, das ist mit einem Wort schwer zu sagen. Mich hat, ich sage es nochmal, sehr beeindruckt. Er ist ja nun weit in die 90er gekommen, dass der noch so vor 2-3 Jahren in diesem hohen Alter immer noch ziemlich klare Gedanken hatte. Und das fand ich doch faszinierend und auch, sagen wir, ich bin ja auch etwas älter schon, das Gefühl, es geht da immer noch ein Stück weiter. Das hat mich schon sehr, sehr berührt immer. Und ich fand ja, wir haben uns jetzt gar nicht so lange her mal unterhalten in unserem Gespräch über Habermas. Er hatte einen interessanten Beitrag, ich glaube in der Süddeutschen war das, wo er noch einmal klar und deutlich gemacht hat, die Antwort Europas auf das Chaos, was da draußen ist und auf die Stürme, die da sind und die Veränderung in Amerika, die Veränderung in Russland, in China und so weiter, ist ein weiterer Voranschreiten der Integration und eine Stärkung des europäischen Gedankens, also das, was ich mit Vereinigte Staaten von Europa nennen würde. Das hat mir schon gefallen, dass das der Mann nach all den Stürmen, die er erlebt hat, Sie haben vollkommen recht, bei den 68ern spielt er eine große Rolle, da hat er aber auch viel Gegenwind bekommen. Man hat ihn von der linksradikalen Seite natürlich auch ziemlich angegangen, weil er ein vernunftbegabter Mann ist und die Veränderung in der Gesellschaft sozusagen begründbar machen will, nicht einfach nur spontan die revolutionäre Tat sozusagen nach vorne hebt. Insofern sage ich mal, dass er bis zuletzt so ein konsequenter Europäer geblieben ist, hat mir schon gut gefallen.
Das sind seine politischen Ansichten. Ich habe jetzt nochmal währenddessen auch so ein bisschen nachgeschaut, aber wirklich ganz, ganz oberflächlich. Also Kommunikation ist bei ihm die Grundlage. Und das ist natürlich interessant, dass er immer sagt, das ist jetzt klingt auch wieder so banal erstmal, aber dass die Grundlage allen Handelns, dem wir auch natürlich unser Handeln ausrichten, erstmal die Sprache ist. Und das ist wieder ein interessanter Punkt. Und da sind wir ganz schnell auch im politischen Raum, dass wir ja immer wieder merken, wie sehr Sprache auch in der Politik verwendet wird, um zum Beispiel Dinge zu verschleiern oder, drücken wir es höflicher aus, nicht ganz genau zu benennen. Wir hatten das vorhin ja erst, dass das Wort Krieg zum Beispiel nicht fällt und so. Und das ist ja wieder ganz interessant. Insofern kann ich mir vorstellen, dass Jürgen Habermas auch heute noch eben auch deswegen, was Sie schon genannt haben, eine Relevanz hat, auch jetzt aktuell bei Menschen, die zum Beispiel hier Kommunikationswissenschaften bzw. Staatswissenschaften in Erfurt studieren, dass die dann immer noch mit Jürgen Habermas zu tun haben, weil das ist ja die Kunst, eine Theorie aufzustellen, die dann über Jahrzehnte auch noch Bestand hat. So ist es ja bei Jürgen Habermas.
Naja, manche Theorien haben ja über Jahrhunderte Bestand, auch wenn sie sich natürlich anpassen müssen an die Zeit. Vollkommen richtig. Es gibt ja noch das gesprochene Wort, was wir hier gerade machen. Dann das Schriftliche, wie ist das Verhältnis dazu? Aber da müssen wir schon ein ganzes Seminar dazu abhalten. Ich glaube, das ist nicht ganz unsere Aufgabe.
Sie haben vollkommen recht. Übrigens der Grund, warum ich nicht im akademischen Betrieb geblieben bin, weil das nicht so mein Ding ist, zu lange über die Dinge nachzudenken. Ich mag es so, wie wir das machen, 20 Minuten Espresso-Plausch und die Dinge zuzuspitzen auch ein bisschen, wir geben es ja zu. Und wir kommen zu einem weiteren Verstorbenen. Ich kann mir vorstellen, Herr Lochthofen, dass Sie ihn sogar kennengelernt und interviewt haben, auch in Ihrer Funktion als Chefredakteur der Thüringer Allgemeine. Die Rede ist vom Bischof Joachim Warnke, jahrzehntelang in Erfurt die prägende Figur, der nun auch verstorben ist. Am Donnerstagmorgen läuteten deswegen die Kirchenglocken. Hatten Sie
nicht
ihn?
Nur die Kirchenglocken, sondern die Gloriosa.
Die Gloriosa selbst.
Das ist in Erfurt immer etwas ganz Besonderes, ja.
Und das passiert nicht alle Tage. Und vielleicht können Sie mal sagen, welchen Bezug Sie zu Joachim Warnke haben, ob Sie ihn persönlich gekannt haben, also zumindest mal interviewt hatten?
Naja, wir haben immer mal aus verschiedenstem Anlass, vor allem in den 90er Jahren, wo immer miteinander zu tun gehabt, respektvoll der Umgang. Klar, das war auch spannungsgeladen. Er kannte ja noch die Zeitung Das Volk, also eine SED-Zeitung, aus der die Thüringer Allgemeine hervorgegangen ist. Es gab dadurch immer ein Spannungsmoment der Skepsis. Ich fand immerhin seine Rolle in dieser Zeit, wo des Übergangs wichtig, er war kein Scharfmacher, er war distanziert. Ich bin auch der Meinung, dass die protestantische Kirche viel engagierter in der DDR-Zeit auch für Unruhe gesorgt hat. Allein der Kirchentag in Erfurt damals, 88 war das, glaube ich, das war schon ein großes Zeichen. Die Katholiken waren etwas in sich gekehrter, haben dann aber natürlich durch die Vereinigung an Wucht gewonnen und einen ziemlich starken Zugriff auf die Politik gehabt. Da war auch Herr mit beteiligt. Ich fand das immer nicht ideal. Ich habe mit Bernhard Vogel mich wiederholt darüber unterhalten. Er war natürlich sehr erfreut darüber, dass die relativ kleine Zahl an Katholiken in Thüringen doch so einen politischen Einfluss haben. Insofern war der Warnke da sozusagen jemand, der das auch relativ geschickt gemacht hat. Aber insgesamt, glaube ich, hat er mit dazu beigetragen, dass der Übergang gesittet und vernünftig stattgefunden hat und nicht emotional überladen. Das, finde ich, ist ein Verdienst in solchen Umbruchzeiten. Den kann man nicht hoch genug einschätzen.
Der ehemalige Erfurter Bischof Joachim Wanke ist verstorben. Es gibt jetzt auch, kommt am Samstag, also jetzt am Samstag, ein Requiem für ihn im Erfurter Dom, also im Mariendom. Um 10 Uhr wird er stattfinden. Herr Lochthofen, haben Sie jetzt, nachdem wir jetzt so traurig am Ende waren mit den Verstorbenen, noch eine gute Nachricht?
Ja, haben wir immer gute Nachrichten. Also eine gute Nachricht, ich glaube, der MDR hat eine Umfrage gemacht bei den Gasversorgern, die haben gesagt, die wollen die Preise nicht erhöhen. Das ist für Thüringen schon eine sehr gute Nachricht, weil es geht um viel Geld bei der ganzen Geschichte. Im Augenblick diese Unruhe an den Tanksäulen und insgesamt in der Welt, dass das dann sozusagen möglich ist, dass das stabil bleibt, finde ich eigentlich ungewöhnlich gute Nachricht.
Hoffen wir, dass Sie sich dran halten, dass es nicht nur eine Umfrage bleibt.
Ja, wir müssen mal schauen, ob die wirklich auch das so machen. Naja, aber erstmal ist die Absicht da und das ist ja schon mal ganz gut. Ohne dem ging es ja auch nicht.
Sagt Sergei Lochthofen, wir schauen mal, was kommen wird. Wir schauen mal, was die Woche bringen wird. Und nächste Woche sind Sie hier wieder zu hören. Dann im Gespräch mit Kollegen Carsten wieder ein Espresso-Plausch. Vielen Dank, Herr Lochthofen.
Ich freue mich.
Tschüss.
Make this danger witness, or whatever. Without your heart, you can wish you could relate. If it's always gonna be, sit beside me on the star. If you wake me up tonight, so you try to make it whole with everybody here, more than a Sony to make the words throw up or show me the way as they pick me up again. They will be there on the couch, they will make you better still. Can you be sure of anything you make? Maybe you can get a whiff. It's enough to make you gag, just enough to make you sick. And each and every day, with the concrete and the masonry, when the paint that's on is dry, you can work it from your eye. And you take it from my heart as you stand alone forever, from the Roman and the surf and the cloudy, cloudy day. Just a boss thing that is pure, and it's specially for you. Looks like everybody's needing it, and everyone is sure. This down, put the paper. and if, if. No more than it is. Is a woman write this down? Put the paper over there. Than it is, no more than it is.
Musik von Lamp Shop war das. Ist A Woman. Und ihr hört unterdessen das Tagesmagazin hier auf Radio Frei. Und die nächste halbe Stunde werden wir uns unter anderem damit beschäftigen, wo wir vielleicht einige andere diesen Tag auch noch reden, nämlich die Oscar-Verleihung. Der Oscar ist der wichtigste Filmpreis der Welt. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Und vergangene Nacht gab es die 98. Ausgabe dieser Verleihung der Academy Awards. Das ist ja ein Verband der Filmschaffenden, die sich da ein bisschen selbst feiern. Und der große Gewinner heißt One Battle After Another, ein Film über einen Revolutionär, der auf der Suche nach seiner Tochter ist. Dieser Revolutionär wird wunderbar verkörpert von Leonardo DiCaprio. Der ist ohne Oscar nach Hause gegangen, aber der Regisseur Paul Thomas Anderson hat allein 3 Oscars bekommen, für den besten Film als Produzent, als bester Drehbuchautor und als bester Regisseur. Dazu gab es noch 3 weitere Oscars. Das werden wir auch nochmal so ein bisschen zusammenfassen in der nächsten halben Stunde. Vorher gibt es aber auch Veranstaltungshinweise. Wo können wir hingehen? So zum Beispiel zu Konrad Küchenmeister übermorgen schon. Und zwar um 20 Uhr in dem Museumskeller. Das ist nicht irgendwie jemand, der einen Kochkurs macht, sondern es ist ein DJ und wir hören jetzt erstmal etwas von ihm, um erstmal zu wissen, wie klingt der eigentlich? Move Off von Konrad Küchenmeister. Thank you. Musik von Konrad Küchenmeister, Move Off. Und wer sagt, Mensch, klingt richtig gut, würde ich gerne mal live erleben. Was ein Zufall, in 2 Tagen könnt ihr genau diesen Künstler live erleben, Konrad Küchenmeister. Und zwar im Erfurter Museumskeller am Juri Gagarin Ring 140a gelegen. Um 20 Uhr geht es im Museumskeller los. Und wir sind gerade mal dabei, so ein bisschen zu ordnen, wo können wir die Woche überall hingehen. Mittwoch haben wir schon mal festgestellt, könnte man sich ein Konzert anschauen. Am morgigen Dienstag könntet ihr theoretisch auch eine Lesung besuchen. Und zwar geht es einmal mehr um die großen Themen. Und das führt ja immer zurück eigentlich zu griechischen Sagen. Wie war das eigentlich damals mit den Göttern und so? Und da gibt es natürlich ab und zu auch so Neuauflagen. Und in dem Fall geht es um ein neues Olympia, New Olympia, in dem es auch wieder mal keine Regeln gibt, sondern nur eines zählt: Macht. Die Geschichte Gilded Ruin hat die Autorin Emily Bear aufgeschrieben. Und wenn ihr die morgen Abend erleben solltet, dann hat sie doch einen relativ weiten Anfahrtsweg, denn sie lebt eigentlich ganz woanders, wie Galina Haag von der Erfurter Herbstlese erzählt.
Emily Bear reist extra aus Nordirland an, was auch sehr spannend ist. Sie ist zwar ursprünglich Deutsche, aber wohnt da und hat sich da was aufgebaut und kommt mit ihrem Fantasy-Roman Gilded Ruin und wird uns da ihre Fantasy-Welt, die in irgendeiner Form in der Welt der Götter spielt, vorstellen. Es geht um große Liebe, es geht um Rache, es geht um Intrige. Natürlich wird es da irgendeinen mysteriösen männlichen Protagonisten geben, der sich dann der Hauptperson annähern wird. Also all das, was man sich so vorstellt. Sie ist Bestseller-Autorin und auch von dem neuen Buch versprechen wir uns ganz viel. Und alle, die sich für Liebe und Fantasy interessieren, sind herzlich willkommen bei Hugendubel am Dienstag.
Und das ist direkt morgen, also am Dienstag um 20.15 Uhr, liest Emily Bear aus ihrem Buch Gilded Ruin, Gods of New Olympia. Also das könnt ihr morgen am Dienstag machen, Mittwoch Konzert, Konrad Küchenmeister. Und Samstag, wenn ihr wollt, auch wieder ein Konzert. Und zwar im Club Franz Mehlhose in der Lüberstraße 12. Da tritt ein österreichisches Trio auf, die nennen sich Sladek. Und damit wir auch mal hier mitbekommen, wie die sich anhören, hören wir einen Titel von Sladek, Play to Win. Play to Win von Sladek. Und diese Bands könnt ihr live erleben, diesen Samstag im Club Franz Mehlhose in Erfurt in der Löberstraße 12. Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20.15 Uhr. Ich werde jetzt noch mal drüber reden, über die Oscars. Es rauscht ja überall heute durch den Gazettenwald. Wie wurden die Oscars vergeben? Der Academy Award, der wichtigste Filmpreis, den man bekommen kann. Also zur Erklärung, wer Schauspieler, Schauspielerin ist, der wird später immer daran gemessen werden, welche Preise habt ihr bekommen, was steht dann am Ende drauf. Und wenn jemand irgendwann einen Oscar bekommen hat, dann ist das wie so ein Doktortitel. Dann steht immer dann mit dabei, der Oscar-Preisträger, die Oscar-Preisträgerin und. Deswegen ist das wirklich nochmal ein bedeutsamer Preis, auch in ökonomischer Hinsicht, weil man davon ausgehen kann, dass die Filme, die besonders viele Preise abräumen, dann nochmal eine neue Aufmerksamkeit natürlich auch schaffen. Über die wird viel berichtet, so zum Beispiel auch jetzt. Und viele Leute fragen sich dann, ach, dann muss ich mir diesen Film doch nochmal anschauen. Für die, die es verpasst haben, ich habe mir extra den Wecker gestellt, um heute Nacht dann eben die Oscars zu schauen. Mitteleuropäischer Zeit kann man sagen, 3,5 Stunden ging die ganze Verleihung um Punkt Mitternacht ging es los und kurz nach 3:30 war es dann zu Ende. 24 Oscars wurden vergeben in 24 Kategorien. Es gab auch einen Gleichstand in einer Kategorie. Und der große Gewinner heißt am Ende One Battle After Another, also eine Schlacht nach der anderen mit Paul Thomas Anderson. Erzählt wird hier die Geschichte von Bob Ferguson, der ist auf der Flucht, muss sich verstecken, ist jemand, der die Welt verändern möchte, aber hat gleichzeitig auch Familie, eine Tochter und er hat einen Gegenspieler, der ihn sucht, einen General, Stephen J. Lockjaw, gespielt von Sean Penn. Und das ist so ein rauschhaft guter Film, der keine Sekunde langweilt, das in dem Fall ich auch sagen muss, in dem Fall hat der beste Film dann auch den Oscar bekommen. 6 Oscars insgesamt, unter anderem bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, bester Schnitt, bestes Casting. Diese Kategorie gab es das erste Mal und damit war dann eben One Battle After Another ganz weit vorne und bester Nebendarsteller, das muss man unbedingt auch sagen. Sean Penn, der seinen dritten Oscar insgesamt mit nach Hause nehmen konnte, beziehungsweise er musste ihn nicht mit nach Hause nehmen, wahrscheinlich war er einfach zu Hause geblieben. Er war nämlich einer der wenigen Preisträger, die nicht da waren. Das war ein bisschen eine seltsame Situation, dass in der Kategorie eben bester Nebendarsteller der Gewinner verlesen wurde. Es gibt ja immer 5 Menschen, die da miteinander konkurrieren. 4 waren anwesend, nur Sean Penn nicht. Und der ausgerechnet nicht anwesend war, kriegt ihn dann. Und die anderen konnten dann nur höflich klatschen. Es gab dann auch keine Rede, weil eben Sean Penn wahrscheinlich lieber zu Hause geblieben ist. Ein anderer großer Gewinner, das war auch der große Konkurrent, wenn man in diesen Begrifflichkeiten operieren möchte, von One Battle After Another, Sinners, Sünder. Bei uns witzigerweise mit dem Titel überschrieben Blood and Sinners, klingt noch ein bisschen reißerischer, von Ryan Coogler, der zuvor Filme gemacht hat wie Black Panther, aber auch den ganz wunderbaren Greed, ein Rocky-Ableger, der aber sehr atmosphärisch ist. Und Sinners hat 16 Nominierungen gehabt, also hätte theoretisch 16 Mal gewinnen können. Das war unwahrscheinlich. Am Ende hat er 4 Oscars mit nach Hause nehmen können. Und einige sehr, sehr wichtige. Der Regisseur selber hat auch einen bekommen, allerdings für das beste originale Drehbuch, Ryan Coogler. Und der Hauptdarsteller, der hat gewonnen, Michael B. Jordan, und hat damit Timothy Chalamet geschlagen, der zuvor als Haushofer-Favorit galt. Ich nenne jetzt hier viele Namen, ich versuche es für euch nochmal so ein bisschen einzuordnen, auch worum es in Sinners geht. Eigentlich ganz interessant, eine Geschichte, die in den 30er Jahren spielt, sehr atmosphärisch, sich sehr lange Zeit lässt. Es geht um so 2 Zwillingsbrüder, die in eine alte Heimat zurückkehren, die so kleine kriminelle Machenschaften hatten. Man kommt gerade aus der Prohibitionszeit heraus, der Zeit des Alkoholverbots, und die beiden wollen einen Club, würde man sagen, aufmachen, einen Saloon, einen Laden, machen das auch. Und dann wird alles ganz anders, als ihr erwartet. Das ist ziemlich gut gefilmt, ziemlich gut gespielt, auch ziemlich gute Musik, die da beigesteuert wird. Ludwig Göransson hat einmal mehr einen Oscar für die beste Filmmusik bekommen. Uns hat damals der Film nicht gänzlich überzeugt, aber wenn ihr sagt, ich interessiere mich für den, den gibt's im Heimkinobereich inzwischen. Also ihr könnt ihn im Streamingdienst euch anschauen oder ganz klassisch in Erfurts einzige Videothek gehen am Juri-Gagarin-Ring und euch den Film ausleihen. Und dann gab es eigentlich nicht so groß Überraschungen. Also es war interessant zu sehen, wer zum Beispiel den Oscar als bester internationaler Film bekommt. Da müssen wir festhalten, das war eine sehr starke Kategorie. Es gab 5 Kandidaten und der schwächste Film, also es gab einen schwachen Film, der hat dann auch gewonnen. Und das war Sentimental Value. Da würden mir jetzt einige schon widersprechen. Ein norwegischer Film, ein leises Drama, wie es immer so schön heißt. Aber es war am Ende ein langweiliger Film. Aber gut, er hat ihn bekommen, einen kleinen Trostpreis. Aber hat damit zum Beispiel die Stimme von Hind Rajab geschlagen. Auch ein sehr, sehr intensiver Film, der noch nicht gewonnen hat. Oder auch Ein einfacher Unfall. Alles bessere und relevantere Filme als eben Sentimental Value. Da war übrigens interessant, kleine Fußnote, weil die Oscarverleihung diesmal wirklich, man musste genau hinhören, ob das mal irgendwie politisch wird. Und einmal konnte man es dann wirklich exakt hören. Das war nämlich beim Präsentator vom besten internationalen Film. Also jemand, der dann immer den Film mit ankündigt. Und das war in dem Fall der Schauspieler Javier Bardem. Und der hat dann auch kurz Free Palace hineingerufen in den Saal. Das war das einzige Mal, dass man wirklich das Gefühl hatte, ah, hier hat jemand ganz klare Kante gezeigt. Das waren also dieses Jahr die Oscars. Wenn ihr da nochmal nachschauen wollt, wer noch gewonnen hat. Es gab ja noch kleinere Kategorien. Besten Filmsong zum Beispiel hat Golden gewonnen aus K-Pop Demon Hunters. Da haben sich sehr, sehr viele auch gefreut. Aber am Ende war es wirklich, muss ich mal sagen, ist natürlich auch eine höchst subjektive Meinung, eine sehr gerechte Verteilung der Oscars. 6 Oscars für One Battle After Another, den ihr auch bereits im Heimkinobereich euch anschauen könnt, also im Streamingdienst oder eben ausleihen bei Videobuster, um auch einmal die Videothek hier zu nennen. Die einzige, die übrig geblieben ist in Erfurt, könnt ihr euch den Film mal anschauen, wirklich sehr, sehr sehenswert. Und 6 Oscars im One Battle After Another, 4 Oscars für Sinners. Soweit die kleine Oscar-Nachlese. Und wir hören jetzt nochmal Musik aus dem Gewinnerfilm. Die originale Musik hat der Johnny Greenwood gemacht, auch richtig gut, aber es gibt auch so ein paar Filmsongs, die auftauchen, unter anderem an einer sehr charmanten Stelle, an der unsere Hauptfigur wieder einmal ausbüchsen muss, und da kommt von den Jackson 5 Ready or Not.
Love.
Ready or Not von den Jackson 5 aus dem Film One Battle After Another. Es wurde nicht eigens für den Film der Song kreiert. Den gibt's natürlich schon jahrzehntelang in den 70ern herausgekommen mit einem damals noch ganz jungen Michael Jackson als Leadsänger. Aber er wird an sehr prägnanter Stelle im Film One Battle After Another eingesetzt. Und dieser Film hat in der vergangenen Nacht 6 Oscars abgeräumt. Die wichtigsten Oscars, die man sich auch denken kann. Bester Film, beste Regie. Darauf läuft's immer hinaus. Das wollen alle haben. Und diesen Film könnt ihr euch im Heimkinobereich anschauen. Wirklich, muss man ich wirklich sagen, der beste Film für mich des Jahres 2025. Da ist er ja bereits angelaufen. Ich habe einen weiteren Tipp für Leute, die ausgehen wollen. Ich habe ja schon gesagt, es gibt Lesungen, es gibt auch Konzerte. Unter anderem könnt ihr auch ein Konzert einer Punkband euch anschauen. Und zwar bei Frau Kotte am Nordbahnhof in der Magdeburger Allee 179 am Samstag. Und da tritt auf Lost in Transition ab 21 Uhr geht das los. Und wer jetzt sagt Lost in Transition, das sagt mir jetzt gar nicht. Wir hören jetzt zumindest mal so ein bisschen rein, wie die so klingen. Sehr herausfordernd, so wie ich es mal nennen. Regrets heißt das Stück.